Schlag nicht den Esel. Dieses Thema ist entlehnt aus einer Geschichte im Alten Testament, die uns berichtet wird von einem Propheten namens Bileam. Und wir finden diese Geschichte im 4. Buch Mose, Kapitel 22. Als Hintergrund, das Volk Israel befand sich also auf der Wüstenwanderung und stand mehr oder weniger vor dem Einzug ins verheißene Land Kanaan. Sie haben bereits einige Eroberungskriege geführt, siegreich, und waren jetzt dabei, das Land Kanaan auch einzunehmen. Das hatte natürlich Angst und Schrecken bei den umliegenden Völkern verursacht. Und das ist eigentlich so der Hintergrund jetzt, dass ein König sich hier einen besonderen Plan ausgedacht hat, wie er siegreich gegen Gottes Volk kämpfen konnte. Und wir lesen diese Geschichte im 4. Mose, Kapitel 22, und ich lese mal die ersten 6 Verse. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Das ist das, was sie später ja dann eingenommen haben, das Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zur Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, den Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volkes, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Vielleicht ganz kurz einige Hinweise zu diesem Bileam. Wer war eigentlich dieser Bileam? Woher kommt der? Und wie ist es, dass ein Mann, ein Prophet hier genannt wird, der so mächtig ist, dass er segnen, fluchen kann und das Auswirkungen auf das ganze Volk haben kann, auf eine ganze Kriegsführung? Also was man jetzt hier versucht, ist nicht, dass man strategisch irgendwelche Geschütze und Truppen zusammenzieht, sondern dass man hier auf eine, ich sag mal, magische Kraft setzt. Jemand, der fluchen und segnen kann. Und da gab es anscheinend einen Mann, Bileam, ein Prophet Gottes, der am Euphrat wohnte, sprich in Babylon, also ziemlich weit weg, der aber irgendwie bekannt gewesen ist für diese Macht. Und diese Bekanntheit muss eben doch so sein, dass sie über die Grenzen seines Landes hinausgegangen ist, auch bis in den ganzen vorderen Orient bekannt war. Und dieser König, der Moabiter, ließ also jetzt diesen Balak rufen, Bileam rufen und hat gesagt: Komm und verfluche mir dieses Volk Israel. Nur wenn ein Fluch auf diesem Volk liegt, dann könnte es mir gelingen, das Volk auch im Kampf zu besiegen. Und so hat er also seine Boten hingeschickt zu Bileam. Und das ist jetzt eine längere Geschichte, auf die ich nicht so eingehen will. Schlussendlich, Bileam hat eingewilligt und hat gesagt: Okay, ich gehe mit. Es ist interessant, dass wir hier einmal erleben, dass Gott auch Propheten hatte, Männer Gottes, die außerhalb des Volkes Israel waren. Dieser Bileam gehörte nicht zum Volk Gottes, aber trotzdem wusste er von Gott und war einer der mächtigen Propheten im Orient. Wie gibt es sowas? Eine interessante Frage, der man auch nachgehen kann, ich will sie nur am Rand beantworten. Wir lesen im 1. Mose 25, dass Abraham mehrere Söhne hatte. Oft kennen wir nur, dass er 2 hatte, Isaak und Ismael, aber nach dem Tod Sarahs, heißt es, hat er weitere Frauen geheiratet. Und wenn wir mal kurz in 1. Mose 25 hineinschauen, Da heißt es dann in Vers 5 und 6, Abraham gab all sein Gut Isaak, weil auf Isaak die Verheißung ruhte von Gott. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland. Also Osten, Morgenland, das ist der Euphrat. Und dieser Bileam ist also von daher ein Nachkomme Abrahams, der aber nicht zum Stamme Isaaks und Jakobs gehörte, aber trotzdem ein Sohn Abrahams war und auch von daher über Gott und Gottes Wirken Bescheid wusste. Und dieser Bileam hat also jetzt nach einigen Verhandlungstaktiken eingewilligt und hat gesagt, okay, ich gehe hin und will die Unterstützung geben. Man hat ihm eine große Geldsumme geboten. Und das ist natürlich so etwas, wo sich dann jeder irgendwann mal vielleicht verführen ließ, wenn die Summe richtig stimmt und die Kohle da ist, dann ist man auch schon mal bereit, etwas zu machen. Und das ist so der Motivationsfaktor von dem Bileam gewesen. Er hat also viel Gold und Silber angeboten bekommen von diesem König Balak, um dieses Volk zu verfluchen. Und das ist natürlich so einer der Antreiber, über die wir auch nochmal weiter nachdenken können. Was treibt uns oft an? Wovon lassen wir uns motivieren? Beim Balak war es eben eine Menge Geld. Und auch das ist für uns ja heute oder für viele Menschen so ein Antreiber. Ja, für Geld mache ich letztlich alles, wenn die Kasse und die Kohle stimmt. Und vor allen Dingen, wenn es leicht verdientes Geld ist. Denn was hatte Bileam nur machen müssen? Segnen oder verfluchen? Naja, das ist ja jetzt kein Riesenjob, da mal so ein paar Fluchworte auszusprechen und dann eine Menge Kohle kassieren. Leichter kann man es doch letztlich nicht machen. Das führt uns aber jetzt zu einer weiteren Frage. Was hat es eigentlich mit diesem ganzen Segen und Fluch auf sich? Kann man damit Geld verdienen? Ist das wirklich so wichtig? Bringt das überhaupt etwas? Wie kommt es, dass ein König enorme Summen an Geld bietet für einen Fluch? Wenn ich so mal heute in unsere Gesellschaft rumschaue, da gibt es Leute, die fluchen von morgens bis abends. Für die gehört das schon fast zum Vokabular dazu, dass die so, wenn sie Frust haben, wenn sie enttäuscht sind, wenn irgendwas nicht läuft, was ihnen passt, dann wird halt einfach da mal geflucht. Und ich möchte, weil wir hier im Gotteshaus sind, diese Sachen nicht wiederholen, aber ich denke, ihr seid mit solchen Ausdrücken schon mehrfach konfrontiert worden. Und dann fragt man sich, ja, naja gut, das ist seine Einstellung, aber hat das wirklich eine Wirkung? Umgekehrt, als gläubige Menschen wünschen wir uns zu vielen Gelegenheiten Gottes Segen. Und für viele ist auch Segen oft nur eine fromme Floskel. Man hat Geburtstag, wünscht sich alles Gute und Gottes Segen zum neuen Lebensjahr. Was heißt das? Ist das jetzt nur einfach so ein frommer Wunsch, dass halt fromme Leute sich Gottes Segen wünschen, während die, die nicht fromm sind, dafür dann lieber fluchen? Hat das überhaupt eine Wirkung in unserem Leben? Oder ist das nur eine Anstandsformel? Auch hier möchte ich euch vielleicht ganz kurz mal einen Blick in eine Geschichte werfen, die interessant ist. Und zwar finden wir die im ersten Chronikbrief von einem gewissen Jabes. Das ist im ersten Chronik Kapitel 4. Das sind nur zwei Verse, 9 und 10. Im Grunde genommen ist dieses Kapitel, wird sehr wenig gelesen von vielen Bibellesern, weil da nur endlos Namenslisten drin stehen, wer wessen Sohn war und wer wen gezeugt hat. Aber in all dieser Aufzählung macht der Chronist eine kleine Zäsur. Und als er zu dem Jabes kam, sagt er in Vers 9, 1. Chronik 4, Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Hier haben wir einen Hinweis, was es heißt, mit Gottes Segen zu leben. Jabes war einer, der unter einem negativen Stern geboren wird. Letztlich, Jabes heißt, wie es hier heißt, ich habe ihn mit Kummer geboren. So viel, du heißt Unglücksbringer, Schmerzensbringer. Jetzt stellt euch vor, eure Mutter hätte euch so genannt. Unheilbringer, Unglückbringer, Schmerzenskind. Und ihr müsst mit diesem Omen aufwachsen. Und ich kann mir vorstellen, wie der Jabes darunter gelitten hat, auch psychisch. Und hat gesagt, was kann ich dafür, dass meine Mutter bei meiner Geburt Probleme hatte? Gut, es kommt vor, so und so viele Frauen haben bei ihrer Geburt gewisse Komplikationen, Probleme, geschieht auch heute. Aber sie hat jetzt das dem Kind angehängt. Und jetzt muss dieses Kind mit diesem Omen weiterleben. Und das hat Jabes wahrscheinlich so belastet, dass er sich an Gott gewandt hat und gesagt hat, lieber Gott, wende du mein Schicksal. Ich bin mit einem Schicksal geboren worden, wofür ich nichts kann. Und ich bitte dich, dass du dieses Schicksal wendest. Und er sagt, segne mich. Und er sagt konkret, was heißt Segen? Dass du mein Gebiet mehrtest. Das heißt, ich will nicht bloß die 10 Quadratmeter haben von meinem Elternhaus. Ich will ein großes Gebiet. Dass deine Hand mit mir ist. Dass das, was ich anpacke, gelingt, Erfolg hat in meinem Leben. Und dass das Böse und das Übel von mir fern bleibt. Das sind die drei Sachen. Schenk mir Wachstum und Gebiet, Einfluss. Schenkt mir Gelingen und halte das Übel fern von mir. Und dann heißt es so ganz lapidar, und Gott ließ kommen, worum er bat. Mit anderen Worten, wenn wir um Segen bitten, Gott hört solche Gebete. Es ist nicht umsonst, wenn wir Gott um solche Dinge beten. Aber das ist dann eben mehr als nur eine Floskel, die man mal zur Begrüßung oder für irgendwelche Glückwünsche nennt. Sondern dass man wirklich ernsthaft Gott sucht und sagt, Herr, das ist mir ein Anliegen, so wie es Jabes ein Anliegen war. Und dann heißt es von seinem Bericht, alles was über Jabes gesagt wird, der Chronist hält inne und sagt, Jabes war angesehener als seine Brüder. Irgendwie ist Jabes durch den Segen, den Gott ihm geschenkt hat, angesehener gewesen. Ist herausgestochen und hat herausgeragt von all seinen Brüdern. Das ist Segen. Und das ist nicht, weil du so gut gewesen bist, weil du so toll warst, weil du so viel Erfolg hattest und die den rechten Entscheidungen getroffen hast, sondern letztlich, Gott hat es geführt. Denn Jabes hat gesagt, der Segen kommt von Gott. Gib du mir das Gelingen, gib du mir das Wachstum. Und halte du das Übel von mir fern. So viel vielleicht nur als kleinen Ausblick über Fluch und Segen. Das, was wir manches Mal nur so beiläufig sagen oder von uns geben, hat vielleicht doch eine größere Auswirkung in unserem Leben, als wir vielleicht meinen. Nun zurück zu dem Bileam. Bileam hatte also den Auftrag und die Leute damals haben eben diesem Segen, aber auch genauso dem Fluch eine sehr große Bedeutung beigemessen. Und wie gesagt, König Balak hat sich das eine Menge Geld kosten lassen. Und Bileam hat halt so gesagt, okay, wenn die Kohle stimmt, dann kann ich einfach mal losziehen. Und hat also dann seinen Esel gesattelt. Und naja, vom Euphrat bis nach Israel ist das schon ein ziemlicher Weg. Da hat er schon ein paar hundert Kilometer zurücklegen müssen. Und auf dem Weg dorthin passierten also seltsame Dinge, die, wenn man sie liest, man sich so fragt, ist das jetzt wahr oder nicht wahr? Plötzlich ist der Esel ausgewichen, plötzlich blieb der Esel stehen, plötzlich hat der Esel angefangen zu reden. Und wenn man das jetzt so liest, und ich möchte einfach mal diese Verse lesen, weil ich denke, es ist besser, das zu lesen, als wenn ich es erzähle, dass man merkt, hey, was geht jetzt hier eigentlich ab? Wenn wir also die Verse dann mal lesen, ab Vers 21, ich bin wieder bei 4. Mose, Kapitel 22, und dort Vers 21, da heißt es, da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit dem Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog, und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich ab vom Weg und ging auf dem Felde. Bileam aber schlug auf sie ein, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf dem Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sich sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß ein an der Mauer. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Und der Herr tat der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Bileam, was habe ich getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zu Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meiner Art, es so mit dir zu treiben? Er sprach, nein. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Es liest sich fast wie eine Fabel. Es gibt ja Fabeln, in denen eben Tiere sprechen. Aber hier haben wir keine Fabel. Das ist eine Geschichte, die in der Bibel steht. Und Gott ist in der Lage, auch einem Esel eine Sprache zu geben. Und als der Bileam mit dem Esel spricht, merkt der Bileam noch nicht einmal, dass er mit einem Esel kommuniziert. Er fragt den Esel, der Esel antwortet. Und er spricht wieder mit ihm. Und Bileam ist so blind, dass er das noch nicht mal merkt, dass er mit einem Esel redet. Bis Gott ihm die Augen öffnet. Und er letztlich erkennt, hinter diesem Esel steht der Engel des Herrn, der ihm den Weg versperrt. Und Gott macht ihm auf diese Weise deutlich, dein Weg, auf dem du dich da gerade befindest, das ist nicht der richtige Weg. Das ist etwas, was nicht mir gefällt und was nicht in meinem Sinne ist. Und deswegen hat Gott diesen Esel einfach mal angehalten. Und hier ist die Frage, wie oft befinden wir uns manchmal auf einem Weg, der vielleicht nicht recht vor dem Herrn ist? Oder dass Gott uns manches Mal anhalten will, um uns etwas zu zeigen, zu sagen, um uns zum Nachdenken zu bringen, um eine Korrektur vorzuführen in unserem Leben. Und ich denke, hier geht es darum, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, auf die Zeichen, die Gott uns in den Weg stellt. Ich habe in meiner Arbeit mit ADRA einige Erlebnisse gehabt, wo Gott den Esel angehalten hat, zu meinem Schutze ohne dass ich es wusste. Ich denke daran, als ich im Irak war. Das war kurz nach der Zeit, als Saddam Hussein gestürzt wurde und die Armee, die amerikanische Armee hat ja das ganze Kommunikationssystem von Saddam Hussein kaputtgeschossen, aus kriegstaktischen Gründen. Als wir dann in Bagdad waren und die ersten Hilfsmaßnahmen oder ersten Projekte ich versucht habe zu beginnen, war es so, dass Kommunikation nur über Satellitentelefon möglich war. Internet, alles das war durch den Krieg zerstört. Die einzigen, die Internet wieder recht schnell hergestellt haben, auch über Satellit, war die UN. Und in einem großen UN-Compound war also eine riesen Satellitenschüssel aufgebaut und dort hat man also wieder Internetverkehr hergestellt und alle Hilfsorganisationen, einschließlich auch Journalisten, die Meldungen zu verschicken hatten, haben es also über Satellitenschüsseln gemacht und eine Möglichkeit war eben, in diesem UN-Compound sowas zu machen. Nun, was passiert ist, man schreibt am Tag seine E-Mails und dann abends, so gegen 4 Uhr, 5 Uhr, kurz bevor die dann zumachen, sind wir jeden Tag dann in den UN-Compound gegangen, um dort unsere E-Mails abzusetzen und die neuen wieder zu empfangen, denn Kommunikation ist schließlich ganz wichtig, wenn man in der Nothilfe ist. So, und es ist natürlich auch immer alles recht stressig, man hat viel zu tun und einen Tag war es eben auch wieder, viele E-Mails geschrieben, Taxi gerufen, okay, um 4 Uhr musst du jetzt hier sein, wir müssen dann zur UN fahren und ich muss meine E-Mails wegschicken. An dem Tag kam kein Taxi. Und du fragst dich, warum kommt da kein Taxi? Was ist jetzt wieder los? Auf die Leute ist kein Verlass und ich habe wichtige E-Mails, die ich hier wegschicken muss und ich erwarte auch wichtige Rückmeldungen für Entscheidungen, die ich treffen muss. Und dann fängst du an, deinen Esel zu schlagen. Warum? Und jetzt, ich muss da unbedingt hin und sonst machen die zu und dann stehe ich hier wieder da und muss wieder bis nächsten Tag warten. Und plötzlich passierte, dass an diesem Nachmittag das UN-Gebäude von einem terroristischen Angriff in die Luft gejagt wurde. Über 20 Menschen starben, Hunderte verletzt. Und dann fragst du dich, okay, war da vielleicht ein Engel Gottes, der verhindert hat, dass dein Esel weitergegangen ist? Und dann fällt dir das auf einmal ein und du merkst, ja, es ist vielleicht gar nicht so gut, den Esel immer zu schlagen. Wenn Gott dem Esel einfach mal eine Pause verursacht oder verordnet, dann ist es auch gut, diese einzuhalten. Aber manchmal sehen wir nicht immer gleich das Ende. Und vielleicht wäre ich heute nicht mehr unter euch, wenn ich an diesem Nachmittag im UN-Gebäude gewesen wäre für meine E-Mails. Und das ist nicht nur einmal passiert, ich weiß von einer zweiten Begebenheit in Kenia, Mombasa. Wir hatten ein Seminar mit ADRA, einen Workshop gehabt für eine Woche lang. Und wir haben verschiedene Kollegen aus der Umgebung der Region eingeladen. Es waren also auch ADRA-Kollegen von Tansania da, von Ruanda, von Burundi, Äthiopien und so weiter. Einige sind mit dem Auto gekommen, andere sind mit dem Flugzeug gekommen. Und nach Ende wollten wir also alle wieder nach Hause. Und wir hatten den Rückflug von Mombasa bereits bestätigt über das Hotel. Und haben uns aufgemacht und dann kommen wir an den Schalter, meine Kollegen, und es wurde ihnen gesagt, nee, ihr steht nicht auf der Flugliste. Na was, wie gibt es denn sowas? Wir haben den gebucht, das Hotel hat das bestätigt. Ja, hat es geheißen, tut uns leid, aber der Flug ist voll und wir können Ihnen erst für morgen wieder was anbieten. Da fühlt man sich natürlich auch wieder mit so einem Hals. Ja, wer sind wir denn? Wir sind doch schließlich ganz wichtige Leute, humanitäre Hilfe. Wir helfen hier Menschen und jetzt werden wir hier einfach zurückgesetzt. Und da ist anscheinend irgendeine Delegation, die da gekommen ist, die da wichtiger ist als wir und dann werden wir da ausgebotet und ausgeladen und auf morgen vertröstet. Und natürlich kann man jetzt anfangen, so richtig auf den Esel einzuschlagen, dass das ungerecht ist und wir haben hier gebucht und wir haben schließlich auch unseren Zeitplan und wir haben auch Termine für morgen und ihr könnt uns hier nicht einfach noch einen Tag länger sitzen lassen, so nach dem Motto. Aber hin wie her, okay, ihr geht wieder zurück ins Hotel und versucht es morgen nochmal. Okay, du gehst wieder zurück ins Hotel mit so einem Hals. Und dann sitzt du im Zimmer, machst abends die Nachrichten an und auf einmal hörst du in den Nachrichten, dass über Mombasa ein Flugzeug abgeschossen worden ist. Und zwar von islamistischen Al-Shabaab-Kämpfern, die es da leider gibt, die auch von Somalia darüber kommen. Und dass im Flugzeug eine israelische Delegation saß, eine hochrangige, auf die sie es abgesehen hatten. Da sie aber eben nicht im Flugzeug den Anschlag verursacht haben, haben sie eben außerhalb vom Flughafen so eine kleine Raketenstation aufgebaut. Und als der Flieger gerade abhob und nach oben ging, haben sie den also mit einer Rakete runtergeholt. Alle Insassen tot. Dann fragst du dich auch wieder und sagst, ja lieber Gott, danke, dass du meinen Esel angehalten hast. Es bringt nicht immer, dass man den Esel bis zum Äußersten schlägt. Und manches Mal hält Gott so einen Esel an, um dir zu zeigen, der Weg, den du gerade gehen willst, ist vielleicht nicht gerade der beste. Es müssen auch nicht immer solche dramatischen Erlebnisse sein. Ich denke jetzt gerade nur an die Philippinen zurück, wo ich vor 2 Monaten war, im November, Dezember. Wir haben, wie ihr gesehen habt in dem Video, Essensverteilung durchgeführt. Wir hatten das auf mehrere Tage verteilt gehabt und es war jetzt gerade die letzte Sendung, die wir hatten, die noch verteilt werden sollte. Und es war so, dass in Philippinen ist ja, dass Fahrzeuge sehr knapp sind auf den Inseln. Auf den Inseln gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl auch von LKWs. Und es war vereinbart, dass also wir zwar das Essen alles vorbereiten, aber der LKW von der Stadtverwaltung gestellt wird. Und der sollte morgens um 8 Uhr kommen, aufladen und dann in die Dörfer da reinfahren. Wir haben alles vorbereitet und zur Essensverteilung ist es nicht bloß 1-2 Personen, da haben wir in der Regel auch mit der Jugendgruppe und den Gemeinden zusammengearbeitet und die haben also ihre Helfer gestellt, da waren 20, 30 Helfer, die organisiert wurden und die Leute natürlich auch informiert und alles. Und wir haben also alles vorbereitet und an jenem Morgen, wer kommt nicht? Der LKW von der Stadtverwaltung. Wir warten, 8 Uhr, kein LKW da, 8:30, immer noch nicht. Dann, okay, jetzt ruf mal an, was da los ist. Dann rufst du an, ja, es tut uns leid, wir haben andere Planung gehabt, der LKW musste woanders hin. Ach so, ja, und das, was wir jetzt machen, ist nicht gerade wichtig. Naja, es tut uns leid, hin wie her. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du dich da schon wieder fühlst. Kein Verlass auf die Leute. Dann willst du versuchen, Druck zu machen, auf den Esel einzuschlagen. Nein, es hilft nichts. Heute gibt es keinen LKW, morgen erst wieder. Okay, die ganze Sache dann absagen, auf morgen verschieben. Und dann musst du den Tag neu planen, überlegen, okay, was kannst du jetzt mit dem Rest des Tages anfangen. Ja, am Abend war es dann so, dass plötzlich ein Journalistenteam zu uns vorbeikam an Adra und gefragt hat, wir haben gehört, ihr macht hier super Arbeit, Essensverteilung. Und es war so gerade die Zeit, wo noch sehr wenig Hilfsaktionen waren, weil viele Organisationen, die in die Philippinen kamen, keine Partner hatten. Die sind zwar erstmal hingefahren, aber da brauchst du erstmal Zeit, um dich zu orientieren. Dann musst du Zeit haben, um die Sachen einzukaufen, das so vorzubereiten. Das alles kostet Zeit. Wir haben einen großen Zeitvorsprung gehabt, dadurch, dass wir philippinisches Büro von Adra auch seit 20 Jahren schon auf den Philippinen haben. Und die natürlich sofort, während ich im Flieger noch von Deutschland dann auf die Philippinen waren, haben die schon eingekauft und die Essensverteilungen vorbereitet. Und als ich dann ankam, waren schon viele Sachen gemacht worden, sodass wir also einer der ersten waren, die da mit verteilt haben. Und das wollten natürlich Journalisten fotografieren und auch für die Presse aufnehmen. So, und es hat sich rumgesprochen, ADRA, die machen schon was. Okay, wir gehen zu ADRA. Und jetzt an dem Abend kamen die also, so ein ganzes Journalistenteam, wir haben gehört, ihr habt da Essensverteilung, wir würden das gerne mal aufnehmen. Wäre das möglich? Und da wurde mir auf einmal bewusst, hey, da hat wieder einer seine Hand im Spiel gehabt, weshalb wir am Morgen den LKW nicht gekriegt haben. Denn wenn der LKW an dem Morgen gekommen wäre, dann hätte ich den Journalisten am Abend nur sagen können, ja, die Essensverteilung haben wir heute gerade gehabt und die letzte Sendung ist gerade heute verteilt worden. Und die nächste, die gibt es vielleicht erst wieder nächste Woche. Aber wie ihr Journalisten kennt, die warten nicht eine Woche und sagen, wir kommen nach einer Woche wieder. Journalisten wollen sofort. Und das muss noch am gleichen Tag gesendet werden. Also konnte ich den Journalisten an dem Abend sagen, ja, ihr seid glücklich, morgen habt Glück gehabt, morgen haben wir eine Essensverteilung. Und so lief es dann auch. Am nächsten Morgen kam der LKW und alles lief wie geplant. Und die haben super Aufnahmen und Filme gemacht. Und ihr habt auch sicherlich, einige dieser Clips waren auch hier in den deutschen Medien mit vertreten. Sodass wir also sagen konnten, jawohl, wir haben auch eine gute Medienpräsenz gehabt. Aber manchmal führen solche Ereignisse dazu, dass man halt sagt, okay, man hat einen Plan, ich versuche den natürlich durchzuführen und manchmal auch sehr stressvoll, aber dann ist das, Gott sagt, okay, stopp, schlag nicht den Esel. Es gibt Situationen, wo manches Mal Gott einen anderen Plan hat. Und das ist, was letztlich Glauben heißt, zu erkennen, wo hat Gott seine Hand im Spiel in meinem Leben. Und vielleicht passiert es auch dir mal, dass hier oder da Gott dein Esel angehalten hat, um dir irgendwie einen Wink zu geben. Manchmal erkennt man es sofort, manchmal braucht es erst noch ein bisschen Zeit. Und es gibt auch Situationen, wo ich erst nach Jahren gemerkt habe, weshalb Gott meinen Esel mal da angehalten hat. Die Zeit würde wahrscheinlich jetzt nicht reichen, da noch weitere Erfahrungen zu bringen, aber ihr könnt euch ja in den folgenden Gesprächsrunden, die wir jetzt gleich haben werden, dann darüber austauschen. Und ich denke, dass jeder von euch auch Beispiele vielleicht nennen kann, wo man sagen kann, und hier hat Gott meinen Esel mal angehalten. Und hier ist eine Wende passiert. Und es hat ein Gutes gehabt. Und das ist wichtig. Und das heißt letztlich Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen in Gottes Wege, in Gottes Führung. Und wenn unser Weg nicht recht ist, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben, wie der Bileam, der ausging, um etwas Schlechtes zu tun, gegen Geld Gottes Volk zu verfluchen, zu verraten, dann ist Gott, der da manchmal Einhalt gebietet, der den Esel anhält und der versucht, eine Korrektur auf dem Weg herbeizuführen. Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Das heißt letztlich Glauben. Hier geht es nicht um irgendwelche theologischen Konzepte, sondern hier geht es um ganz praktisches Vertrauen, dass ich sage, ich kann mein Leben Gott anvertrauen. Wenn ich mich auf einem Wege befinde, der nicht gut ist, lieber Gott, halt mein Esel an. Korrigiere diesen Weg. Und das ist, dass der Herr es letztlich gut macht. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Psalm 37, Vers 5 bis 7. Und im Psalm 37, 5 bis 7 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Sei stille dem Herrn heißt, schlag nicht den Esel. Halt einfach mal an. Aber das ist nicht nur ein passives Anhalten, sondern warte auf ihn. Hier geht es um ein vertrauensvolles Hinwenden zu Gott, der meinen Weg korrigiert, der vielleicht eine Wende herbeiführt, der mich vor einem bösen, schlechten Weg bewahren will. Deswegen befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's wohl machen. Gott segne euch, jeden Einzelnen von euch, und dass euer Weg wirklich auch ein segensreicher Weg wird zur Ehre Gottes. Amen. Gut, wir hatten also jetzt weniger an dem Fragenkatalog gearbeitet, den ich ausgegeben habe, sondern hier waren so die Fragen, wie war das jetzt nochmal mit dem Bileam? Gott hat doch gesagt, geh mit den Leuten, und wieso ist das jetzt verkehrt gewesen? Und da haben wir also nochmal ein bisschen in den Hintergrund geschaut über die Geschichte vom Bileam und festgestellt, dass also Bileam eben in seinem Herzen eigentlich auf den Reichtum geschaut hat und die Belohnung, die da ausstand. Und er hätte eigentlich, wenn er wirklich Prophet Gottes wäre, sagen müssen, nein, das kann ich nicht. Vom Hintergrund, Bileam war auch ein Sohn Abrahams, genauso wie Isaak und Jakob und das Volk Israel Nachkommen Abrahams waren. Er hatte also hier sein eigenes, ja, kann man sagen, Volk mit verraten müssen, die gleicher Herkunft waren. Und Gott hat ihm sozusagen erlaubt, erstmal den Weg zu gehen, aber Gott wusste, dass er in seinem Herzen eine andere Gesinnung hatte. Und er ist ja nicht ausgezogen, das Volk zu segnen, sondern zu fluchen. Und hier sehen wir, wie Gott manchmal im Leben handelt. Er lässt gewisse Dinge zu, er lässt uns unseren Weg gehen, aber dann hält er unseren Esel an und ändert die Vorzeichen. Und wie beim Bileam, dass er dann letztlich auch sagt, okay, geh, aber du gehst nicht mehr mit der Absicht, das Volk zu fluchen, sondern nur das, was ich dir sagen werde. Und wenn wir die Geschichte bis zum Ende lesen, dann wissen wir, hat er das Volk dreimal gesegnet. Und damit hat auch Gott wieder seinen Plan erfüllt. Und so sehen wir, wie Gott manchmal im Leben wirkt, dass er manche Dinge bis zu einem gewissen Grad auch zulässt, aber dann auch die Vorzeichen ändert. Und das sind auch Dinge, wie wir in unserem eigenen Leben vielleicht die eine oder andere Erfahrung wiederfinden können.
Okay, vielen Dank.